Ich bedanke mich sehr für die freundliche Einladung und für die Ehre, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Und ich bedanke mich für die versprechende Vorstellung, die mich jetzt zwingt, ein Versprechen zu halten, das ich selber nicht gegeben habe. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Studenten, ich fange mit folgendem Problem an. Bei der Inklusion behinderter Kinder geht es um nichts weniger als um ein neues Menschenbild. Und hierzu das Wort zu ergreifen, wäre insofern nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht von Intellektuellen, die sich sorgen. Und daher will ich an dieser Stelle meine Sorge ausdrücken. Ich tue das nicht als Althistoriker, der ich fachdisziplinär bin, sondern als Kulturhistoriker, den ich mich wissenschaftlich zu sein, mich bemühe. Meine Sorge fasse ich zusammen in 15 Überlegungen. Erste Überlegung: Die UN-Konvention zur maximalen Integration behinderter Menschen ist nicht auf demokratischem Wege zustande gekommen. Wir müssen uns das immer wieder klar machen, sondern auf Contre-Démocratie, auf die Weise der Contre-Demokratie, um einen Ausdruck des französischen Politologen Pierre-Anson Malon zu benutzen. Machen wir uns klar, die UN hat ihren Daseinsgrund und ihre Daseinsberechtigung in der Konfliktlösung zwischen Völkern oder innerhalb von Staaten. Sie ist von ihrer Zusammensetzung ein bürokratisches Gebilde mit gar keiner demokratischer Legitimation, denn es gibt kein Weltvolk, welches ein Weltparlament wählen könnte, und die meisten Mitgliedstaaten der UN sind keine Demokratien. Ihre Delegierten repräsentieren somit Staaten, meistens sind sie Beauftragte ungewählter Regierungen und vertreten darum nicht einmal Völker. Die Flut von internationalen Konventionen, die aus diesem Gremium strömt, vor allem auf Initiative der UNESCO, mag auf Gutes zielen, aber sie entbehrt jeglicher demokratischer Legitimation. Ihre Verbindlichkeit ergibt sich aus dem völkerrechtlichen Status von ratifizierten Konventionen. Das Problem, welches sich über die letzten Jahrzehnte immer weiter verschärft hat, ist folgendes: Die Inhalte einer ansteigenden Quote von Konventionen zielt nicht mehr auf völkerrechtliche Themen, sondern auf kulturpolitische Belange. Doch so als solche unterstehen sie nicht dem internationalen Vertragsrecht, sondern allein der Souveränität des jeweiligen Staatsvolkes. Auch diese besagte Konvention berührt ein Thema, das überhaupt kein völkerrechtliches ist, sondern innerstaatliche Belange berührt. Sie ist rein rechtlich nichts weiter als der UKAS einer Bürokratie mit Weltzuständigkeit. In der Gegendemokratie, und das ist praktizierte Gegendemokratie, wird das sogenannte Gute an zentralen Schaltstellen ohne demokratische Legitimation ersonnen, in Gesetzesform gebracht, verabschiedet und dann den Regierungen zur Ratifizierung vorgelegt. Eine solche Gegendemokratie braucht keinen Volkswillen mehr. Sie braucht auch keine Parlamentsbeschlüsse mehr, sondern sie erfüllt sich durch die Oktroyierung internationaler Konventionen, die dann in nationales Recht umgesetzt werden müssen, ohne Rücksicht auf den Volkswillen. Es gibt sehr gute Gründe anzunehmen, dass solche Konventionen keine staatsrechtliche Verbindlichkeit haben. Ich würde sagen, nicht die geringste. Der demokratische Standpunkt, sensu stricto, ist ganz einfach. Jedes Volk hat das Recht, sie einfach für ungültig zu erklären, sogar wenn die Regierungen unterschrieben haben. Die Diktatur des Guten ist demokratisch, selbst wenn dadurch Gutes befördert wird. Das ist die erste Überlegung. Die zweite, aber angenommen, wir könnten diese unzulässige Einmischung einer nicht demokratischen Weltregierung akzeptieren, dann stellt sich immer noch die Frage, wie wir die Konvention interpretieren. Meines Erachtens haben die Befürworter der radikalen Interpretation den Artikel 24 der Behindertenkonvention falsch übersetzt und falsch verstanden. Erstens, sehen Sie, on the basis of equal opportunity bedeutet auf der Basis von Gleichheit der Chancen. Chancengleichheit heißt aber, dass alle denselben Prüfungsanforderungen gleichermaßen unterworfen werden müssen. Schon hier haben Sie einen Haken. Dann, the development by persons with disabilities of their personality, talents and creativity, as well as their mental and physical abilities to their fullest potential. Jetzt brauchen Sie nur den Akzent nicht auf fullest zu legen, sondern auf their. Das, was den jeweiligen Menschen möglich ist, ihre höchstmöglichen Potenziale, und es relativiert sich. Hier sind Relativierungen enthalten, die wichtig sind. Dann im Artikel 2, im Absatz 2, a, persons with disabilities are not excluded from the general education system. Es geht also um das General Education System. Nirgendwo steht, dass die Betroffenen integriert werden müssen in den Klassenverband. Das steht im Artikel 24 nirgends. Die Integration in den Klassenverband ist also eine Interpretation des Artikels, die im Text drinstehen kann, wenn Sie es hineinlesen, aber nicht drinsteht, wenn Sie dort noch laut nehmen. Das ist der zweite Punkt. Mein dritter Punkt. Jede Hochkultur, Sie werden fragen, was ist Hochkultur? Nun, Hochkultur ist die Kultur, die auf Schrift beruht oder auf organisierten Städten, beruht auf sehr hohen kulturellen Leistungen. Da jede Hochkultur irgendwo aufrechterhalten will, sozialisiert sie ihre jungen Menschen, um sie einzugliedern in die mannigfachen sozialen Prozesse und Positionen. Je differenzierter eine Hochkultur ist, desto vielfältiger sind die Bereiche, in denen hohe Ansprüche an das Können, Benehmen und Wissen gestellt werden. Daher müssen alle Hochkulturen die Menschen auf die differenten Funktionen verteilen. Sie müssen also selektieren, egal welchen Selektionsmodus sie dabei wählen. Soziologisch ist der Begriff der Selektion gar nicht zu trennen vom Begriff der Arbeitsteilung und der funktionalen Differenzierung. Die Konkurrenz zwischen den Menschen ist daher in allen Hochkulturen ein wichtiger Faktor für die kulturellen Dynamiken. Ohne sie kommt es nicht zu kulturellen Hochleistungen. Alle Hochkulturen pflegen daher ein Menschenbild, das man im weitesten Sinne als humanistisch bezeichnen kann. Humanismus heißt, der Mensch ist zwar unmittelbar Naturwesen, aber er soll es nicht bleiben, sondern soll sich steigern, um zu einem verantwortlichen Mitglied zu werden. Der Geschichtstheoretiker Jörn Rüsen drückt den Gedanken des Humanismus, des Modernen, so aus: Die Grundfragen der Daseinsorientierung werden beantwortet, und jetzt kommt das Zitat, aus dem Potenzial des Menschseins. Zitat Ende. Dieses Potenzial soll irgendwie ausgeschöpft werden. Und das bedeutet Steigerung über die natürliche Gegebenheit hinaus. Alle Hochkulturen haben daher Ideale, wie der Mensch zu perfektionieren sei. Alle pflegen also ein Ideal des Humanen. Nun, ich komme zum vierten Gesichtspunkt. Die Besonderheit des westlichen Humanismus besteht darin, dass er das Ideal der Autonomie betont, der individuellen Mündigkeit. Ideal ist und bleibt der mündige Bürger, der A. selbstbestimmt sein Leben führen kann, B. mit einem Urteilsvermögen teilnimmt an den öffentlichen Entscheidungen seines Gemeinwesens. Das ist ja typisch für den Westen, die republikanische Idee. Und das ist der tiefere Grund, weshalb das antike Menschenbild aus Europa so lange nicht verschwinden kann, wie Europa an seiner republikanischen Tradition festhält. Denn das Ideal der politischen Mündigkeit ist eben total mit der antiken Kultur verbunden. Nun lässt sich fragen, ob dieses Menschenbild noch aktuell ist. Die Demokratie ist ohnehin in der Entparlamentarisierung, die sich vollzieht vor unseren Augen, verloren gegangen. Was soll uns also noch ein Menschenbild sagen, das an Freiheit ausgerichtet ist und an Menschenrechten und politisch aktive Bürger fordert? Ist nicht jenes Schlagwort von Jürgen Habermas viel angemessener? Das Schlagwort vor einem Vierteljahrhundert, nämlich die postkonventionelle Identität? Man muss sich also rechtfertigen, wenn man dem Westen humanistischen Menschenbild anhängt. Meine Rechtfertigung nimmt einen Umweg hinüber zum anderen Ufer. Sie kennen vermutlich Jacques Derrida, den Philosophen der Dekonstruktion. Der dekonstruierte alles, was ihm unter die Tastatur kam. Sein Misstrauen gegen den westlichen Logozentrismus ist bekannt und geschenkt. Ausgerechnet Derrida schreibt in einer späten Schrift über die Gesetzeskraft einen seltsamen, denkwürdigen Satz. Ich zitiere: Nichts scheint mir weniger veraltet zu sein als das klassische emanzipatorische Ideal. Zitat Ende. Das ist ein Satz wie ein Hammerschlag. Beachten Sie die drei Worte: ideal, emanzipatorisch und klassisch. Der Meister der Dekonstruktion hält Fürsprache für ein Ideal, das heißt für ein Bild, in dem sich eine Idee verkörpert. Ein Bild, das normative Kraft hat, das also anstrebend ist. Zweitens emanzipatorisch, also der Idee der politischen Freiheit verpflichtet und der Idee der individuellen Selbstbestimmung. Drittens klassisch, das heißt erstens aufklärerisch und zweitens an der griechisch-römischen Antike orientiert. Und die Aussage ist, dass dieses Ideal das aktuellste überhaupt ist, das am wenigsten veraltete. Hätte man das erwartet vom Meister der Dekonstruktion? Aber Derrida begnügt sich damit nicht. Er warnt davor, dieses Ideal zu diskreditieren. Er sagt, ich zitiere: Man kann heute nur dann versuchen, es zu diskreditieren, wenn man sich einer gewissen Leichtfertigkeit schuldig macht und die schlimmsten Bünde eingeht. Zitat Ende. Ein scharfes Verdikt und jedes Wort sitzt. Was bedeutet leichtfertig? Das bedeutet, vergessen zu haben, wie schwer es war, dieses klassisch emanzipatorische Ideal historisch zu entwickeln. Zu vergessen, um welchen Preis es errungen wurde und wie leicht es wieder verloren gehen kann. Und mehr noch, wer dieses Ideal diskreditiert, geht die schlimmsten Bünde ein. Sie ahnen, worauf er zielt. Er legt jedes Wort bedächtig ab. Und er meint, was er sagt. Die schlimmsten Bünde sind diejenigen, die Massenmorde begehen oder rechtfertigen, die totalitäre Systeme betreiben oder rechtfertigen. Das ist nicht leichtsinnig dahingesagt. Derrida spricht jedes Wort mit Bedacht aus. Wir reden also nicht mehr über ein pädagogisches Thema, wenn wir über das humanistische Menschenbild reden. Wir reden über etwas, was uns schützt vor den schlimmsten Bünden, um mit Derrida zu sprechen. Fünftens. Aus diesem Grunde ist der Artikel 1 der Menschenrechte von so enormer Bedeutung. Die Menschen sind von Natur aus frei. Es ist unzulässig, sie zu versklaven. Und sie sind gleich an Rechten. Natürliche Gleichheit heißt, obwohl die Begabungen, die Anlagen und Voraussetzungen erheblich differieren, sind doch die Unterschiede nicht so groß, dass die einen von Natur aus zum Herrschen bestimmt wären und die anderen zum Dienen. Das ist die ursprüngliche und die fundamentale Bedeutung der natürlichen Gleichheit im römischen Recht und auch in den Menschenrechten. Gleich an Rechten heißt, sie können ungleich sein im Hinblick auf Alter, Geschlecht, Reichtum, soziale Stellung, aber sie haben dieselben basalen Rechte. Klar ist, welche zivilen Rechte sie haben, hängt davon ab, in welchem Staat sie leben. Und daher die Trennung zwischen Menschenrechten und Bürgerrechten. Die Gleichheit an fundamentalen Rechten macht die Menschen also nicht zu sozial Gleichen, sondern gibt ihnen die gleiche rechtliche Chance, sehr ungleiche Kompetenzen und Positionen zu erwerben. Genauso wie im Sport die Chancen gleich sein müssen. Und darauf wird ja im Sport am meisten geachtet, damit auf faire Weise völlig ungleiche Resultate erzielt werden. Damit Ungleichheit hergestellt wird. Ein Sieger und ein Gewinner. Sechstens. Entschuldigt. Hier. Sechstens. Selbstbestimmtheit und Mündigkeit heißt, dass die Menschen lernen, von den fundamentalen Rechten, die ihnen die Menschenrechte und die Bürgerrechte gewähren, von diesen Rechten Gebrauch zu machen. Es ist nicht zufällig, dass die Menschenrechte Individualrechte sind. Selbstbestimmtheit und Mündigkeit obendrein lernen, von den Bürgerrechten des eigenen Landes Gebrauch zu machen, um als selbstbestimmter Mensch nicht bloß im Alltag zu handeln, sondern an den Entscheidungen des Gemeinen zu partizipieren. Das ist die republikanische Komponente der Selbstbestimmtheit. Nun gibt es aber Menschen, die von ihren Rechten keinen Gebrauch machen können obwohl sie diese Rechte haben. Gemeint ist, dieses Nicht-Können beruht nicht auf einem Mangel an finanziellen oder sozialen Ressourcen, sondern auf einem physischen, geistigen oder psychischen Unvermögen, sei es angeboren oder sei es einem Unfall geschuldet. Von diesen Behinderungen ist aber die geistige Behinderung eine besondere. Und zwar, wenn man die menschenrechtliche Dimension einbezieht, dann ist die geistige Behinderung eine radikal andere als alle anderen. Denn die geistige Behinderung bedeutet, dass die betroffenen Menschen nicht zu dauerhafter Selbstbestimmtheit und Mündigkeit gelangen können. Genau mit diesen Menschen hat sich die politische Philosophie seit über 2400 Jahren nicht eigens befasst. Grund, weil diese Menschen nicht Bürger im Vollsinne sein können. Bei ihnen ist der Fall eingetreten, dass die grundsätzliche Gleichheit von Natur nicht gewährleistet ist. Denn die Mündigkeit, selbstbestimmt individuell zu handeln und dieses Handeln individuell zu verantworten, ist für diese Menschen nicht zu erreichen. Ich komme